Wir lesen heute weiter aus dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees. Teil 9. Als ich mich wieder genügend gefasst hatte, wandte ich mich an meinen Begleiter. Wie heißt dieser Ort? Der Berg Gottes. Es ist einer der Vorräume zum Himmel. Wenn dies nur ein Vorraum ist, wie groß muss dann die Herrlichkeit im inneren Tempel sein? Demütig klang seine Antwort: Ich weiß es nicht. Seine Worte erklangen mit einer solchen Sehnsucht, dass ihr Echo noch heute in mir nachschwingt. Gibt es noch andere Eingänge von der Erde als diesen, fragte ich. Ja, viele. Und sind sie alle gleich? Gewiss. Aber etwas erstaunt mich doch ein wenig, nämlich dass Hautfarbe und Charakter jeder Rasse und Nation auch hier beibehalten sind. Eusemos antwortete: Die irrtümliche Vorstellung, dass dem nicht so wäre, ist auf Erden weit verbreitet. Und doch gibt es keinen Grund dafür, besonders wenn man sich so sehr mit der Bibel beschäftigt hat wie in deinem Lande. Sagt nicht Johannes in seiner Offenbarung: Und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Aus der Offenbarung 7, Vers 9. Nun siehst du selber, dass die Menschen ihre Herkunftsmerkmale behalten haben. Ist es etwas anderes als die Bestätigung der biblischen Version? Ein mildes Lächeln legte sich über seine Züge, als er meine Verwirrung sah. All diese fehlerhaften Vorstellungen, lieber Bruder, sind nur die Folgen der wenig folgerichtigen Methoden, die die Menschen beim Studium ihrer heiligen Bücher anwenden. Tatsachen und Sinnbilder, Parabeln und Geschichtliches werden ständig durcheinander geworfen, um irgendwelche sehr bedeutungslose Beweggründe nachzuweisen, sodass die meisten Menschen schließlich außerstande sind, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gleichzeitig hindert der unnötige Nachdruck, der auf manche Stellen ungeachtet der Zusammenhänge gelegt wird, die meisten Menschen daran, in erster Linie die einfachen Lehren der von ihnen so ehrfürchtig gehaltenen Heiligen Schrift zu erfahren und zu erkennen. Ich sah vorhin dein Erstaunen, als ich erwähnte, dass Myahene hier ein Herrscher ist. Du sahst so ungläubig drein, als hätte ich etwas völlig Unmögliches ausgesprochen. Das war nur, weil ich nicht wusste, dass es hier noch eine andere Kraft außer Gott gibt. Die gibt es auch nicht. Aber seine Macht wird durch sorgsam auserwählte Statthalter verwaltet. Darin ist nichts Erstaunliches, wenn man die Bibel richtig liest. Jesus hat in dem Gleichnis von den Talenten klar zu verstehen gegeben, dass die Weisen unter den Dienern zum Herrscher über 2, 5 oder 10 Städte gesetzt werden sollen. Er versprach seinen Jüngern, dass sie dereinst Richter sein werden, und seinen Anhängern, dass die Zeit kommen würde, wo sie zusammen mit ihm herrschen werden. Was du jetzt hier vorfindest, ist weiter nichts als die Bestätigung dessen, was verkündet wurde. Ebenso irrtümlich ist die Vorstellung von der Lebensform im Jenseits überhaupt. Jesus lehrte seine Jünger, dass im Hause seines Vaters viele Wohnungen sind. Hesekiel und Johannes sahen himmlische Städte in ihren Visionen, und von Jerusalem wurde den Pilgern gesagt, dass es ein mächtiges und erhabenes Gegenstück im höchsten Himmel habe. Vermutlich wären sie aufs Höchste verblüfft, wenn ihnen jemand versichern würde, dass es alle diese Dinge im Jenseits wirklich gibt. Sie würden uns der Gotteslästerung beschuldigen. Er fuhr fort: In der Tat scheinen die Menschen auch heute noch nichts Vernünftigeres gefunden zu haben als die Vorstellung, das Leben im Himmel bestehe in einer Art Umherschweben im Äther. Und damit wäre die ewige Ruhe gefunden. Jetzt aber, lieber Freund, muss ich dich allein lassen, bis Kushna eintrifft, der dich auf deinem Wege weiterführen wird. Während unseres Gesprächs waren wir vor einem friedvollen Hain angelangt und mein Begleiter machte eine Handbewegung auf die Bäume zu, als ob er sagen wollte, dass mein nächster Betreuer daraus hervortreten würde. »Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du mich gelehrt hast«, sagte ich, während Eusemus mich zum Abschied in die Arme schloss. »Aber darf ich noch eine letzte Frage stellen?« Kannst du mir sagen, warum ich so hoch über meinen eigenen Zustand hinaussteigen und das alles sehen konnte, was du mir zeigtest, während die arme Frau einen vorbestimmten Weg gehen und ihn selbst finden musste? Ja, bei uns haben Boten oder Lehrende die Möglichkeit, etwas von ihrer spirituellen Kraft an jene abzugeben, denen sie helfen. Manchmal können sie ihre Schutzbefohlenen auf größere Höhen bringen, um sie einen Blick auf das tun zu lassen, was sie in Zukunft erwartet. Dies fördert den Drang des Schülers nach weiterer Fortentwicklung. Der Punkt, an dem wir auf den Kontinent herunterblickten, war der höchste, zu dem ich dich bringen konnte. Hoch genug jedenfalls, um dich die Kraft der Liebe, mittels der sich die ganze Gemeinschaft allmählich zu Gott erheben kann, besser verstehen zu lassen. Damit sagte er mir Lebewohl und entschwand meinen Blicken mit der Geschwindigkeit eines Blitzstrahls. Ich war wieder allein, doch mein Herz war sehr froh. Das nächste Kapitel heißt Das Ruheheim. Eines der stärksten Merkmale des Lebens im Jenseits ist das unfehlbare aufeinander abgestimmt sein jedes Ereignisses mit dem Ort und der Zeit, an dem es eintritt. Jeder Wunsch steht auf das Engste in Verbindung mit der Gelegenheit zu seiner Verwirklichung. Man hatte mir gleich zu Beginn gesagt, ich befinde mich in einem Lande der Überraschungen. Und jetzt, da ich ein wenig Zeit zum Nachdenken hatte, erschien es mir als eine der größten Überraschungen, dass alles Geschehen, äußerlich, seelisch und geistig, in vollkommener Harmonie verlief. Solange mein Begleiter neben mir weilte, waren alle meine Sinne auf das Höchste angespannt, um durch ihn so viel wie möglich zu sehen und zu lernen, ohne dass ich viel Zeit zum Nachdenken hatte. Wie viel Neues ich noch unverarbeitet in mir aufgenommen hatte, war mir selbst nicht bewusst, zweifellos aber meinem Lehrer. Deshalb ließ er mich allein, um mir Gelegenheit zu geben, auszuruhen und meinen Zuwachs an Wissen zu überdenken. Sobald ich allein war, erfüllte mich eine dankbare Freude, dass ich diese Gelegenheit jetzt hatte. Gleichzeitig kam es wie eine Offenbarung über mich, dass dieser Platz und kein anderer von Anbeginn an, ja, schon im früheren Leben, für mich bestimmt war. Ich stand unmittelbar vor einem Hain, der zu beiden Seiten im rechten Winkel von dem Weg abzweigte, den wir gekommen waren. Wohl eine Meile weit erstreckten sich die stattlichen Bäume, die so geordnet waren, dass sie einen sanften Abstieg bildeten und sich mit ihren Zweigen zart berührten. Direkt über mir ein Dach, das selbst die großartige architektonische Schönheit der Westminster Abbey weit übertraf, in der ich früher so viele Stunden trostreicher Andacht verbrachte. Blätter gleichfarbigen Glasees gaben den Sonnenstrahlen eine duftige Zartheit, die mich einhüllte und liebkoste. Ein smaragdener Baldachin lud mich ein, unter ihm auszuruhen und die Früchte von aberhundert Gebeten zu ernten, die auf der Erde ohne Antwort geblieben waren. Ich war jetzt vollends in die natürliche Kathedrale getreten. Über meinem Kopf rauschten die Blätter ihr Lied, und zu meinen Füßen breitete sich ein dichter, duftiger Blumenteppich. Aus der Entfernung tönte das Plätschern eines Wasserfalls und vollendete die Harmonie, von der alles und jedes hier durchdrungen war. Die süßen Stimmen gefiederter Sänger brachten mir zum Bewusstsein, dass auch die Vögel im himmlischen Paradies ihr Leben fortsetzten. Der Hain lag inmitten einer parkartigen Landschaft, die mit vielen kleineren, aber starken und weit ausladenden Bäumen bestanden war. In ihrem Schatten schmiegten sich weiche, mit Moos und Blumen gepolsterte Ruheplätze, auf denen ich hier und dort Menschen liegen sah. Andere wandelten umher mit vorsichtigen, langsamen Schritten, wie sie ein Rekonvaleszent nach dem Verlassen des Krankenlagers zu machen pflegt. Wirklich machte die ganze Umgebung auf mich den Eindruck eines Genesungsheimes. Und das schien mir nichts Ungewöhnliches. Denn braucht nicht auch die Seele nach der Trennung vom Körper, nach vielleicht bitteren und schmerzhaften Erfahrungen, einen Platz, an dem sie ausruhen und Kraft für ein neues Leben gewinnen kann? Kein Zweifel, dass auch ich dieser Ruhe bedurfte und nun diese Stätte in Anspruch nehmen durfte. So suchte ich mir denn einen freien, moosgepolsterten Platz unter den Zweigen eines Baumes und legte mich nieder. Ich fiel in einen Wachtraum, von dem ich weder weiß, wie lange er dauerte, noch dass meine Gedanken auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet waren. Es war unendlich viel mehr als eine der Ruhepausen, wie man sie sich auf der Erde mehr als Folge einer Überanstrengung der verfügbaren Kräfte nimmt. Mich durchströmte ein Gefühl zurückkehrender Kraft und Jugend. Ein Ahnen, das immer mehr zur Gewissheit wurde, dass ich das Rad des Lebens schneller und schneller zurückdrehte und ich die Kraft wieder gewann, die mir seit vielen Jahren entschwunden war. Es war eine Art Trancezustand, dem ich mich willig und mit großer Dankbarkeit hingab. Jeder Augenblick bereitete mir neue Überraschungen und tausend Fähigkeiten schienen sich plötzlich in mir zu entfalten, deren ich mir bisher nie bewusst gewesen war. Als ob ich in Fesseln gelegen hätte, die nun gesprengt wurden, meine Seele mit jubelnder Freiheit erfüllend. Eine Stimme flüsterte mir zu, dass all dies nicht ein kurzer Traum sei, sondern ein endgültiger Sieg über Vergangenes. Es ist unmöglich, diese überwältigende Offenbarung jemandem ausreichend zu beschreiben, der sie an sich selbst noch nicht erfahren hat. Alles in mir trank und dürstete immer noch mehr nach dem Born unaussprechlicher Kraft, der auf mich zufloss. Jede Faser meines Körpers bebte unter den geistigen Strömen, die ihn plötzlich belebten. Halb berauscht, erfüllt und umgeben von unirdischer Wonne, fiel ich zurück und versank in den Verjüngungsschlaf des Paradieses.